Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Die Olympischen Spiele sind gerade vorbei. Nächste Woche starten die Paralympischen Sommerspiele in Paris. Ist das was, was Sie auch interessiert, was Sie mitverfolgen?
Ich muss gestehen, ich habe das dieses Mal gar nicht mitgemacht. Aber grundsätzlich liebe ich das sehr. Schaue gerne Menschen in gekonnten Bewegungsabläufen zu.
Und zu Paris haben Sie ja eine ganz besondere Verbindung auch.
Das stimmt. Da habe ich 5 Jahre meines Lebens verbracht. Sehr prägende Jahre und sehr schöne, die ich sehr geliebt habe.
Hemingway hat ja mal in seinem Buch Fiesta gesagt, wer als junger Mensch Paris kennenlernt, der trägt die Stadt ein Leben lang in sich. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja. Doch, gewissermaßen, ja. Also, was ich da kennengelernt habe, war diese L'art de vivre, das Genießen des Alltagslebens. Ich denke, dass Paris ohne Geld schwieriger ist. Ich hatte das Glück, dass ich einen Freundeskreis hatte, die irgendwie tolle räumliche Gelegenheiten geboten haben. Irgendwie ein Haus auf dem Land oder ein Haus auf einer kleinen Insel in der Bretagne und so. Also dieses, das Leben im Alltag so schön wie möglich zu gestalten. Man lud sich gegenseitig zum Essen ein. Und ja, die Franzosen, ich hatte das bis dahin nicht kennengelernt. Die Franzosen wissen einfach aus einfachen Sachen was Köstliches zu machen. Also jede Schinkenscheibe ist da toll.
Sie sind in Tokio geboren und in Erlangen aufgewachsen. Wie lange waren Sie in Tokio?
Nur 1,5 Jahre meines Lebens, die ersten 1,5 Jahre. Und ich habe daran keine bewusste Erinnerung. Aber meine Eltern haben diesen Japan-Aufenthalt, der für sie, ich glaube, 5 Jahre dauerte, gewissermaßen mit nach Erlangen genommen, in Form von Möbeln und Bildern, so kleinen Gegenständen, also Schüsseln, Schalen, aus denen wir dann getrunken haben. Also es war für mich Alltag, mit japanischen Gegenständen aufzuwachsen. Und diese japanische Ästhetik ist somit was sehr Vertrautes, also bedeutet für mich Heimat.
Sie stammen aus einer Ingenieurfamilie. Wie und wann haben Sie denn die Schauspielerei für sich entdeckt?
Zum einen habe ich als Kind sehr gerne Theater gespielt und entweder mit meinen Freundinnen irgendwelche Stücke geschrieben und dann aufgeführt und immer so Einlagen bei Geburtstagsfesten gebracht oder bei Geburtstagen von meinen Geschwistern habe ich dann immer gesagt, ich könnte ja was spielen.
Haben gesagt, nein.
Nein, es war sehr gern gesehen.
Auch bei Geschwistern, die sind ja manchmal so speziell. Ja,
doch, durchaus. Und mein Bruder hat zum Beispiel, als er geheiratet hat, hat er gesagt, Katja, kannst du bitte die Einlage machen? Und das war dann schon Jahrzehnte später. Aber so, das war gewissermaßen Familientradition, dass ich da irgendwelche Einlagen bringe. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Das hatte nichts mit möglicher Berufswahl zu tun. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Im Gegenteil, ich dachte so, der Lebensweg ist studieren.
Und was hätten Sie studiert?
Ich glaube, ich wäre wohl zum Medizinstudium gekommen. Das ist ein Beruf, der mich bis heute fasziniert. Und ich hatte das Glück, als Schauspielerin ein paar Mal eine Ärztin zu spielen. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht und habe da auch mich gerne akribisch vorbereitet, mit Praktika in der Klinik mitgelaufen, im weißen Kittel und so ein paar Wochen. Das war toll. Da hatte ich mal eine durchgehende Rolle als Ärztin in einer Serie, in einer Krankenhausserie, und da habe ich das gemacht. Also habe ich das so ein bisschen ausgelebt. Aber um nochmal zurück zu Ihrer vorigen Frage zu kommen, dann habe ich in der Waldorfschule, ich kam verspätet in der 4. Klasse in eine Waldorfschule, und da gibt es ja die Klassenspiele. In der 8. Klasse und in der 12. Klasse. Und gerade das 12-Klassenspiel, das war für mich ein Initiationserlebnis. Das war das schönste Erlebnis meiner Kindheit, als einmal ein Während der Aufführung, es war Rhinoceros von UNESCO, in französischer Sprache sogar, und ich spielte die Rolle eines Mannes als Frau und war eine ganz fürchterliche Person, eine echte Bitch. Und was natürlich absolute Freiheit, also schon mal die Figur, mehr Freiheit erlaubte, als ich das so als ich mir erlaubt hätte. Und dann fiel irgendwie die Kulisse zusammen. Und da habe ich in der Figur das alles irgendwie eingebaut und habe das eingebaut ins Spiel. Und das fühlte sich an wie Fliegen. Also der größte Moment der Freiheit, den ich bis dahin in meinem Leben erlebt hatte. Und aber erst durch, auch da habe ich noch nicht gedacht, dass das ein Beruf sein könnte. Erst Jahre später, als ich als Model gearbeitet hatte und merkte, ah ja, da gibt es ja auch noch andere Lebenswege als die, die man plant und dann beschreitet und dann das macht, was man machen soll, sondern es gibt ein unplanbares Berufsleben und man könnte ja auch mal überlegen, was einem am meisten Freude macht. Und da kam ich auf die Schauspielerei.
Und auf Paris, denn da haben Sie ja die Schauspielerei dann auch gelernt und genau. Tanz.
Genau, so ist es.
Und in der Zeit haben Sie auch gemodelt.
Das war ja mein Lebensunterhalt, den ich mir damit verdient habe. Aber ich muss sagen, ich habe das Modeln die meiste Zeit sehr gehasst. Ich fand es furchtbar, weil ich das so schwer nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar fand, wann Kunden einen toll fanden und wann sie einen furchtbar fanden und einen das immer sehr deutlich haben spüren lassen. Also man ging da zu diesen Castings und entweder man wurde hofiert, weil sie einen toll fanden, schön fanden, oder man wurde wie der letzte Dreck behandelt. Und das hatte so eine Willkür und eine Nicht-Nachvollziehbarkeit, dass ich das einen super treibsandigen Grund fand, auf dem ich lief. Und dazu kam auch, dass ich das nicht nachvollziehen konnte, warum ich jetzt dazu geeignet sein soll. Also ich hatte dieses Imposter-Syndrom ganz stark, dass ich dachte, oh Gott, jetzt schaut mich der an und jetzt wird klar, was mir ja eh schon klar ist, ich bin dafür überhaupt nicht geeignet. Jetzt kommt er auf mich zu und sagt mir das, was machst du denn hier? Verschwinde mal schön. Teilweise war es auch toll. Also der Anfang war toll, weil das war in Australien und hat sich das alles so ergeben. Also ich habe als Kellnerin gearbeitet, lernte einen Musiker, der auch als Kellner dort arbeitete, im Hyatt, kennen. Und der führte mich dann so in die Kunstmusikszene Sydneys ein. Da liefen eben einige Models rum. Und ich wurde öfters darauf angesprochen und ich wusste gar nicht, was ein Model ist. Und dann hat mich so ein Model einfach mal zu ihrer Agentur mitgenommen. Und dann haben die mich gleich auf ein Casting geschickt und dann habe ich direkt dieses Casting gekriegt. Und dann haben die mich zu Fotografen geschickt und dann haben die Fotografen Fotos mit mir gemacht. Und das war halt sich so, ja, es war immer so, ja, warum nicht? Ja, okay, ja, warum nicht? Ja, verdiene ich ja mehr als in einem ganzen Monat da beim Kellnern. Wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache. Mhm. Und so ging das erstmal immer weiter. Und erst als ich dann in New York gelandet war und bei so einem Schönheitswettbewerb mitgemacht hatte und dann bei Ford-Agentur gelandet war, da wurde dann von mir erwartet, dass ich professionell bin, pünktlich bin, nichts esse, lächle, lache, wenn die sagen, jetzt lach mal, da zur Verfügung stehe. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will das nicht. Und meistens waren ja auch die Jobs, wo man tolle Kleider getragen hat für so Editorials, für irgendwelche Zeitschriften, das war ja toll. Aber meistens oder oft waren das ja so Katalogfotos, die man gemacht hat, wo irgendwelche schrecklichen Klamotten an einem festgepinnt wurden, dass sie eben gut aussahen und saßen. Und dann musste man da um 5 Uhr morgens sich in die Morgensonne stellen, ins Licht gucken und lächeln. Und das war furchtbar. Das war einfach schrecklich. Oder in irgendwelchen Studios, die ganz dunkel waren, bis das Blitzlicht kommt. Bing, bing, bing. Das ist super anstrengend für die Sinne. Wenn es immer dunkel ist und dann kommt dieses Blitzlicht, da wird man ganz müde und erschöpft. Das ist sehr erschöpfend. Und da habe ich mich einfach gar nicht wohlgefühlt.
Ja, und wenn man Ihre Vita so liest, sieht es ja auch so aus, als kämen tatsächlich nach der Schauspielschule eine Produktion nach der nächsten. Sie haben international auch gedreht, also in Deutschland, aber eben auch sehr viel international. Zum Beispiel Ihr Kinodebüt 1993, Les Visiteurs, mit Jean Reno und Christian Clavier. Ich meine, das ist wirklich best of.
Ja.
Welche Erinnerungen haben Sie daran noch?
Ach, das war wirklich meine erste Rolle so in einer richtigen Produktion. Und also das war eine einzigartige Erfahrung, weil ich danach gar nicht mehr mit so großen Stars gearbeitet habe. Und Jean Reno insbesondere, der war einfach der perfekte Gentleman. Ich kam ans Set und er begrüßte mich, stand auf, reichte mir seinen Stuhl, weil es keinen weiteren Stuhl gab. Also ne, diese kostbaren Setstühle, wo dann immer der Name drauf ist. Er hat darauf bestanden, dass ich da sitze, hat sich einen neuen Stuhl besorgt. Und die waren ganz, auch Christian Clavier, ganz zauberhaft, aber vor allem Jean Reno. Und das ist ein Geschenk, dass ich das als Erinnerung mitnehmen durfte, dass die größten Stars in meinem Leben die freundlichsten waren.
Wir machen mal einen Sprung, weil Sie haben so unendlich viel gemacht. 2003 gebürtig mit Peter Simonischek. Mhm. Ist ja auch nicht ohne.
Richtig, absolut. Auch er, ein absoluter Schatz, ein ganz wunderbarer, warmherziger Kollege und Mensch. Und eben auch wieder nicht die Spur von Arroganz. Ja, das war wunderbar. Und eine ganz tolle Produktion insofern, als dass es die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich und dem Holocaust geboten hat. Und ich einen vergleichsweise alten Vater habe, der Jahrgang 22 war und noch im Krieg war und in Gefangenschaft war. Und mit dem das Thema Holocaust immer ein schwieriges war, weil er ja so persönlich betroffen war und dann eher in einen Erklärungsmodus geriet, anstatt das so anzuerkennen, die Größe dieses Desasters. Und so hatte ich immer schlechtes Gewissen, wenn ich einem Juden begegnete, und das passierte ja ständig, weil ich war ja in New York und in Paris, da lebten ganz viele und heute ist es nochmal, ja, rasante Veränderungen mit dem aufflammenden Antisemitismus. Damals war der deutschen Hass, ja doch, kann man, also sage ich jetzt einfach mal, in Frankreich deutlich spürbar. Also das war noch sehr präsent. Da gab es noch viele, die den Krieg miterlebt haben. Und um zu dem Film zurückzukommen, da spielte ich eine junge Ärztin wieder, die einen jüdischen Freund hat, der die ganze Zeit sich mit dem Thema Holocaust befasst. August Zirne spielte den, ein Dichter und Kabarettist. Und der immer mit der Vergangenheit sich beschäftigte. Und diese Frau sagte, Mann, hör doch endlich mal auf, über den Tod zu reden. Ich sehe den ganzen Tag um mich. Ich habe mit dem zu tun. Bei dir ist das alles Vergangenheit. Widme dich doch dem Leben. Es hat mir sehr geholfen, mir persönlich, dass so einen Abstand dazu zu gewinnen und zu der Verantwortung, die wir als Deutsche haben, dem Thema gegenüber, dass es nicht wieder passiert, dahin und nicht so sehr das Schuldbewusstsein, denn ich persönlich war es nicht. Wir wissen bloß nicht, wie wir uns verhalten hätten, wenn wir in der vergleichbaren Situation gewesen wären.
Welchen der vielen Filme würden Sie selbst denn für sich so als beruflichen Durchbruch bezeichnen?
Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt und auch wenn ich jetzt retrospektiv drauf schaue, dass sich meine berufliche Laufbahn so Schritt für Schritt entfaltet hat und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich gesagt habe, so, das ist es, sondern es ist eher so die Erkenntnis, was soll denn das sein? Was wäre das denn? Was wäre das denn, wo ich das mal sagen kann? Das ist es. Das war es jetzt. Das ist es jetzt.
Was muss denn insgesamt so eine Rolle haben, dass Sie sie packt? Dass Sie sagen, die möchte ich unbedingt spielen?
Ich möchte, dass es mich im Herzen erreicht. Ich möchte, dass ich sagen kann, ja, das verstehe ich. Und das dauert manchmal. Ich mag es auch gerne, wenn ich denke, oh Gott, wie soll ich das denn machen? Also ich habe ein paar Rollen in meinem Leben abgesagt, aber sehr wenige. Und der Grund jedes Mal war, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Figur, die mir angeboten wurde, eine dramaturgische Funktion erfüllt und dafür ganz viel federn lassen muss. So viel federn lassen, dass sie eben funktioniert für die Geschichte, aber als Figur darunter so leidet, dass ich sage, nee, das möchte ich, da möchte ich nicht die Anwältin dieser Figur werden. Manchmal habe ich auch gesagt, so wie sie jetzt ist, kann ich sie nicht spielen, müsste ich sie absagen. Wenn das und das verändert werden könnte, wenn das ein Mensch wird, mit Ecken und Kanten, dann sehr gerne. Aber manchmal war es eben super funktional. Also dass die Figur blöde Sachen macht oder irgendwelche Sachen macht, die dann für die andere Figur, die die Hauptfigur ist, der Grund für den Verlauf der Geschichte sind. Ja. Aber ansonsten ist es so ein das Herz und der Bauch. Ja, es ist schon eine instinktive Entscheidung, die ich fälle.
Bevor wir auf Ihre Rolle als Maria Callas kommen, möchte ich noch über eine andere Rolle von Ihnen sprechen. Sie sind nämlich Intimitätskoordinatorin.
Oh, das haben Sie sehr gut ausgesprochen.
Ich finde, allein schon die Formulierung ist sehr groß und das ist ja was ganz Neues. Also Choreografin, kann man ja auch sagen, von Liebes- und Sexszenen am Set und auch am Theater. Mhm. Das ist ein ganz neuer Beruf.
Richtig. Ich habe davon gelesen, als ich zu Corona-Zeiten eine Serie mir angeschaut habe, wo ich dachte, das ist ja interessant. Diese Szenen mit Intimität, also diese Liebesszenen, die haben irgendwie sowas Freies und sie sind alle unterschiedlich. Und sie gehen mit Klischees um, aber sie sind eine wirkliche Bereicherung für den Film. Also sie haben eine eigenständige körperliche Erzählebene und sie sind glaubwürdig. Was ist das? Wie ist das entstanden? Und da las ich ein Interview von der Hauptdarstellerin, die sagte, sie hätte zusammen mit ihrem Spielpartner die Szene mit einer Intimitätskoordinatorin vorbereitet und das wäre so toll gewesen und sie möchte nie wieder ohne und das hätte ihr so geholfen. Und da habe ich das zum ersten Mal gelesen und dachte sofort, das ist es. Das ist es, was da fehlt. Und das möchte ich machen. Das war tatsächlich sofort der Impuls, das zu lernen und das ausführen zu können. Denn mich haben immer schon, also vermutlich auch durch diese Tanzausbildung, das Erzählen, das physische Storytelling von Filmen eigentlich total interessiert. Und ich finde, gelungene Liebesszenen haben eine große Aussagekraft, bleiben total hängen und bringen eine erzählerische Ebene, die eben nicht durch Worte zu ersetzen ist. Und gleichzeitig habe ich in meinem Berufsleben das immer wieder erlebt, also dass entweder das einfach so, machen wir mal schnell eben, oder dass es Szenen mit Intimität und Nacktheit gab, wo ich dachte, warum denn? Was soll das? Also soll offensichtlich ein voyeuristisches Bedürfnis oder vermeintliches voyeuristisches Bedürfnis des Zuschauers befriedigen. Aber dramaturgisch ist es nicht notwendig, dass man jetzt diese Duschszene sieht oder dass man die jetzt irgendwie oberkörpernackt im Bett knutschen sieht. Das könnte man genauso ohne erzählen. Und ich fand das fürchterlich teilweise. Teilweise war es okay. Und ich habe mir im Laufe meiner Berufsjahre mit diesen Szenen dann eben so Strategien überlegt, wie ich meine Grenzen verteidigen kann und wie ich dem begegnen kann, ohne da unter die Räder zu kommen. Aber das habe ich immer als anstrengend erlebt und als unbefriedigend, weil eben oft auch durch diese mangelnde Vorbereitung, also man filmt halt ein Klischee ab. Man nimmt das nächstliegende Klischee und filmt es ab, damit so schnell wie möglich vorbei ist. Und ja, und das, und habe oft gedacht, ach, kann man das nicht besser machen? Kann man das nicht besser vorbereiten? Kann man das nicht irgendwie professioneller angehen? Und all das erfüllt das.
Ja, und das war ja nun eben ein ganz neuer Beruf. Wo und wie haben Sie den denn gelernt? Und bei wem? Wie lernt man sowas, wenn es ganz neu ist?
Also ich habe dann, als ich diese Erkenntnis hatte, ja, Intimitätskoordination, wie toll, das will ich machen, habe ich im Netz recherchiert, habe nur irgendwelche englischsprachigen Sachen gefunden. Oder irgendwie. Also es gab nichts, was ich an Ausbildungsorten entdeckte, wo ich gedacht hätte, okay, ja gut, das mache ich mal. Und dann habe ich es irgendwie wieder sausen lassen und oder habe es vergessen. Und ein halbes Jahr später kam ein Aufruf der BFFS, der Schauspielergewerkschaft, Bundesverband für Film- und Fernsehschaffende. Und die haben eingeladen zu dem ersten Ausbildungsgang in Deutschland. Und man konnte sich auf geförderte Plätze mit einem Motivationsschreiben bewerben. Und das habe ich am selbigen Tag getan und habe dann einen Ausbildungsplatz bekommen.
Welche Voraussetzungen brauchte man dafür?
Also, gesagt wurde, oder es stand da, dass Vorerfahrung am Set und mit Bewegung günstig sind, und das war's. Jetzt nach gut 2 Jahren Erfahrung in diesem Beruf oder in meinem neuen Zweitberuf, den ich sehr, sehr gerne ausübe, kann ich sagen, ich glaube, das Allerwichtigste, was man braucht, ist Set-Erfahrung. Es muss nicht unbedingt die Schauspielerseite sein, aber man muss wissen, wie es am Set zugeht. Weil als Intimitätskoordinatorin oder Intimacy Coordinator IC, ich sage jetzt mal IC, als IC kommst du für wenige Stunden oder Tage ans Set und begleitest die Schauspielenden oder die Szenen mit Intimität. Und dann musst du wissen, sehr schnell wissen, wann du den Mund aufmachen kannst und wann du die Klappe halten musst und wann die Momente sind, wo man agieren kann. Und man muss diese Abläufe einfach gut kennen, weil sonst hält man den Laden auf. Zeit ist Geld am Set, da ist ja immer der erhöhte Stresslevel. Und man muss diese Orte und diese Räume kennen und für sich nutzen. Und man muss wissen, wen man anspricht, etc. Und das muss alles schnell gehen.
Und nicht jeder Regisseur lässt sich das auch so schnell sagen, ne? Nehme ich mal an.
Richtig. Und ich möchte da betonen, Sie sagen, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass ein choreografischer Beruf oder ein Choreografenberuf, nicht in erster Linie. Manchmal ist das so oder kann es so sein, wenn die Regieabteilung das so möchte. Also es gibt RegisseurInnen, die sagen, oh Gott, mach du mal, da fühle ich mich gar nicht wohl, ich vertraue dir da. Die allermeisten sagen aber, wenn man sie fragt, wie möchtest du das verarbeiten, entweder eine Vorprobe vor dem Drehen der Szene. Die meisten RegisseurInnen möchten dabei sein und möchten auch das Heft des Handelns in der Hand behalten. Und das können sie auch, das dürfen sie auch, das sollen sie auch. Weil das ist gar nicht, also Regie führen ist nicht unser Job als ICs, sondern das Begleiten und das, es gibt mehrere Aspekte, die die Grundsäulen dieses Berufes darstellen. Das eine ist das Arbeiten innerhalb der Grenzen der Darstellenden, die vorab befragt werden in einem Zweiergespräch. Das Arbeiten mit der Zustimmung aller Beteiligten. Das Desexualisieren, darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Also das ist in choreografischen Anweisungen, die eben nicht darauf zielen, die Darstellenden in eine sexy Stimmung zu bringen und die dann mit irgendwelchen Slang-Ausdrücken von Sexstellungen oder sowas dahin zu bringen oder oh, du siehst ja sexy aus, sondern das Neutralisieren und das Behandeln wie eine Tanzchoreografie und ein technisches choreografieren, mit Taktschlägen, mit Figuren, die mit den Händen abgefahren werden. Taktschläge zählen, wie lang der Kuss hält, wie viel Druck, wie tief ist die Berührung, ist es eine Hauttiefe, eine Muskeltiefe, eine knochentiefe Berührung, etc. Das Choreografieren ist tatsächlich eine der 5 Grundsäulen und das letzte ist das Dokumentieren. Das Dokumentieren des Vorbereitungsprozesses und des Drehs oder des Probenprozesses oder der erarbeiteten, gemeinsam erarbeiteten Choreografie der Szene mit Intimität. Und das bedeutet, dass eigentlich, also ich würde mal sagen, 70% des Jobs ist Papierarbeit. Listen anlegen, Protokolle formulieren.
Beginnt die Arbeit schon im Grunde genommen mit dem Lesen des Drehbuchs?
Absolut, absolut. Da wird das, also ein sogenannter Breakdown wird erstellt, welche Szenen beinhalten Intimität, wie hoch ist der Risikograd und die entsprechende Einteilung der Vorgespräche, welche Szenen müssen besprochen werden, bei welchen Szenen gibt es die Empfehlung, IC-Betreuung am Set zu haben. Vorbereitungsmaßnahmen, dann das Desexualisieren beinhaltet auch das Simulieren der Vorgänge, wo man simulieren kann. Einen Kuss kann man zwar nicht simulieren, aber die Berührung von Genitalien kann man simulieren, Nacktheit kann man simulieren. Und auch das Küssen kann man
mit Händen oder so, nicht? Ich habe das mal irgendwie gesehen, dass genau. Das mit Händen simuliert wird und erst tatsächlich immer in den Proben und dann tatsächlich genau. Erst, wenn gedreht wird, tatsächlich dann geküsst wird.
Richtig, und vorab wird Mundspülung gereicht. Ein super wichtiger Aspekt. Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin wird wissen, wovon ich spreche. Und das sind so betreuende Umrahmungsmaßnahmen, die das in einen komplett anderen Kontext stellen. Und innerhalb dieses absichernden Rahmens können und sollen sich die Schauspieler beherzt in die darstellende Arbeit stürzen und können eben wissen zu jeder Sekunde, hier ist das ist der Rahmen, hier ist der Anfang, hier ist das Ende und können innerhalb dieses Rahmens sich fallen lassen.
Spannend, ganz spannende und tolle Aufgabe. Mhm. Jetzt kommen wir zu Ihrem neuen Stück in Berlin auf der Bühne der Komödie am Kudamm. Im Heimathafen Neukölln nicht, sondern im Ernst-Reuter-Saal diesmal. Genau, das sind ja immer unterschiedliche Spielstätten. Und da, Sie haben es ja schon vorhin ganz kurz gesagt, geht es um Maria Callas Meisterklasse.
Clarence McNally hat allen tatsächlich stattgefunden habenden Meisterschülerklassen von Maria Callas an der Juilliard School in New York beigewohnt und hat daraufhin dieses Stück geschrieben, was schon viele Male aufgeführt worden ist. Ich habe davon zum ersten Mal gehört durch den Regisseur dieser Inszenierung, Harald Weiler, der es mir zuschickte vor inzwischen auch schon 3 Jahren, glaube ich, und sagte und schrieb, hast du nicht Lust, das zu spielen? Ich las es und sagte, was für eine geile Rolle. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das spielen soll, aber ja, das möchte ich unbedingt spielen. Ich freue mich riesig, dass wir das machen, auch mit Harald Weiler, dem Regisseur, mit dem ich zum ersten Mal arbeite, ein Hamburger, ursprünglich Schauspieler und Regisseur. Und wir haben Vorproben schon gemacht.
Welchen Bezug hatten Sie selber zu Maria Callas?
Ich habe nicht so viel von ihr gewusst. Was mir aufgefallen war, dass ich in Filmen immer wieder Arien von Maria Callas gehört habe oder in Theaterstücken und dass ich total darauf angesprungen bin. Also auch davon zu erzählen, dass tatsächlich diese Frau hat etwas geschaffen mit ihrem künstlerischen Werk, das ist unglaublich. Also das hat eine Strahlkraft und das vibriert bis zum heutigen Tage. Dass, wenn du das anhörst, so geht es mir, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendjemand anders gehen kann, das ein teilweise umhaut. Das ist so, das hat so eine Vibrationskraft und in Intensität der Darstellung, dass das absolut zeitlos bis zum heutigen Tage nichts an seiner Kraft verloren hat.
Und wie haben Sie sich auf diese spezielle Rolle vorbereitet? Haben Sie sich tatsächlich diese alten Aufnahmen auch immer mal wieder angeguckt und sie dann auch in Interviews und so beobachtet?
Ganz viel. Also ich hatte vorher eine Schauspielerin, die Ingeborg Bachmann gespielt hatte und die in einem Interview sagte, sie hätte sich sehr früh von den Aufnahmen von Ingeborg Bachmann verabschiedet. Sie wollte ihre eigene Figur finden. Und das habe ich mir sehr gemerkt und dachte, oh, ich muss mal gucken, ob ich das auch so hinkriege. Und dann habe ich aber gemerkt, ich möchte das. Ich möchte das alles. Alles, was man finden kann, ich möchte das sehen. Ich möchte dafür ein Gefühl für kriegen. Und ich habe zwei Biografien, die sehr unterschiedlich sind, gelesen und habe also alles, was ich finden kann und konnte und kann an Material, Tonmaterial und Videomaterial von ihr mir angeschaut. Und gleichwohl muss ich meine Interpretation natürlich finden. Und was mir in der Recherchezeit, die ja irgendwie immer noch andauert, aufgefallen ist, ist, dass sie eine wahnsinnige Projektionsfläche ist für ganz unterschiedliche Menschen, also viele unterschiedliche Menschen anspricht. Und die Zeitgenossen und Genössinnen haben eine erstaunliche Vehemenz, auch in der Abwehr und in der Entwertung und in der Bekämpfung gab. Die Presse ist unglaublich hart. Also mit ihr umgegangen.
Aber sie ist ja auch selbst mit sich selbst so hart umgegangen.
Richtig.
Weil also sehr zerstörerische Persönlichkeit. Ne? Sie hat selbst, kommt man ja immer wieder drauf, diese Kindheit, ne, über die sie auch selber ja immer gesprochen hat. Also selbst sehr hart gegen sich, gegen ihre Schüler dann auch.
Ja, so ist es. So wird es im Stück erzählt. Ich habe Tonaufnahmen von diesem Stück, von diesem Meisterunterricht mir angehört und komme zu dem Schluss, dass das Stück eine Interpretation und Zuspitzung ihrer Persönlichkeit ist, sein muss. Ich habe sie in diesen Originalaufnahmen nicht so erlebt, wie sie im Stück dargestellt wird. Das ist in Ordnung, aber es ist eine von vielen Interpretationen. Und auch ich werde eine Interpretation liefern. Was ich in der Recherche gefunden habe, ist eine unglaublich starke Frau mit einem unglaublichen Können, einem singulären Können, einer Kunst, die dadurch einen ganz singulären Weg einer Frau gegangen ist. Und sehr einsam da stand, aber eine große Klarheit immer wieder mit sich hatte und ja, eine Härte an den Tag gelegt hat, die man haben muss, weil ohne Disziplin geht es überhaupt nicht. Ja, wenn du die nicht an den Tag legst und sie hat eine Demut vor der Musik immer gehabt. Immer, immer, immer. Und das ist, also das predigt sie und das peitscht sie auch im Stück den Schülern ein. Und das kommt hart rüber. Aber ich hoffe, mir gelingt es, dass das jetzt nicht eine Furie wird, die ich da auf der Bühne darstelle, sondern eine Frau, die sich so wohl wie ein Fisch im Wasser gefühlt hat mit der Musik und auf der Bühne. Und als sie die Bühne nicht mehr hatte, ey, was soll sie denn dann machen? Ja, was soll sie denn dann machen?
Und das sind ja verschiedene Ebenen auch. Es ist einmal im Hier und Jetzt, hier mit den Schülern und dann in Monologen, glaube ich, im Rückblick.
Genau, genau. Und das ist natürlich eine fantastische schauspielerische Aufgabe. Und es ist ein super Parcours, den der Autor da gebaut hat. Und das, also was ich hoffe, ist, dass wir gemeinsam, kollaborativ, und da meine ich den Autor, allen voran Maria Callas, der Geist der Maria Callas, der Autor, der Regisseur, meine SpielpartnerInnen auf der Bühne und die Musik, Die Musik, die spielt eine Hauptrolle in diesem Stück. Dass wir das gemeinsam hinkriegen, etwas einen pointierten und dadurch super Witze. Also ich lach mich manchmal so. Ich muss so lachen. Ja, also ich hoffe, dass auch die Zuschauer lachen können und ich dann auf der Bühne nicht mehr. Ja, aber also es ist auch so gedacht, dass es sehr unterhaltsam ist, zugespitzt und diese Liebe zur Kunst und die Hingabe zur Kunst, die hat alles für die Kunst gegeben, mit dieser wirklich schwierigen Kindheit, mit dieser fürchterlichen Mutter und mit ihrer Beziehung zu Aristoteles und Narziss, die man so oder so interpretieren kann. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass sie, nachdem sie so einen Weg beschritten hat, dass dann eigentlich nur noch Aristoteles und Narziss übrig geblieben ist als potenzieller Partner. Ja, wirklich. Die war die berühmteste Griechin der Welt. Ja, und er ist der berühmteste Grieche der Welt gewesen. Na klar, ist das naheliegend, dass die ein Paar bilden.
Herrlich, wir sind sehr gespannt. Am 13. September Meisterklasse, die große Premiere. Toi, toi, toi. Katja Weizenberg, danke, dass Sie da waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.